Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Genau, die Sternzeit ist hier und sie trägt heute den Titel Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite der Welt, da hat nämlich Max Mantell viel Zeit verbracht, in Indien und in Indonesien vor allem. Und wir sprechen heute mit ihm über das Austauschprogramm Kulturweit. Mit dem war er nämlich mit einem freiwilligen sozialen Jahr in Indonesien. Dieses Programm Kulturweit, das will Max noch besser machen. Und wie? Darum geht es heute. Mein Name ist Jill Blume und gleich geht's richtig los. Und in der Sternzeit heute, auf der anderen Seite, haben wir Besuch bekommen vom wunderbaren Max Mantell. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Wundervoll. Am Anfang unserer Sendung stellen wir unsere Gäste immer kurz vor und dafür nutzen wir einen kleinen Steckbrief und der geht jetzt los. Bist du bereit, Max?
Bin ich.
Wie alt bist du?
Ich bin 27.
Und woher kommst du?
Ich komme aus Köln.
Und wo willst du hin?
nach China.
Ein perfekter Tag. Was beinhaltet der für dich?
Auf jeden Fall Sport und gutes Wetter.
Das schönste Land der Welt.
Gibt's nur in der Fantasie.
Das interessanteste Gespräch in der letzten Zeit, worum ging das?
War auf jeden Fall irgendwas beim Trampen. Gestern oder vor 4 Wochen, als ich das letzte Mal in Köln war.
Das heißt, das Trampen ist auch deine favorisierte Fortbewegungsmöglichkeit durch Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Von Leipzig nach Köln geht es ganz wunderbar.
Wie lange braucht man da so?
So grob kann man sagen, irgendwie immer um die Leute ein bisschen zu entspannen, eigentlich nur 1,5 Mal so lang, wie man ungefähr im Auto brauchen würde. Also so 6 Stunden, 7 Stunden.
Und wie oft wechselst du dann das Gefährt in dieser Zeit?
Gestern waren es so 6, 7 Autos.
Okay.
Genau.
Wenn du mehr Talent hättest, dann würdest du auf jeden Fall
ein Musikinstrument spielen.
Max Mantell ist 27 Jahre alt und kommt, wie wir gerade gehört haben, aus Köln. Er hat aber schon vor einigen Jahren das Nest verlassen und hat auf seinen Reisen nach und durch Asien eine ganze Menge erlebt. Und diese Erfahrungen, die nutzt er jetzt, um sie jungen Menschen mit an die Hand zu geben, die mit Programmen wie Weltwärts und Kulturweit, zum Beispiel für ein freies soziales Jahr, ins Ausland gehen. Denn Max findet, da geht mehr. Mehr Offenheit, mehr wirklicher Austausch zwischen diesen jungen Menschen aus Europa und den Menschen im jeweiligen Ausland. Warum ihm das so wichtig ist, darüber sprechen wir heute in der Sternzeit auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite heißt unsere Sternzeit heute und wir sprechen mit Max Mantell, der hier bei uns zu Gast ist. Hallo Max.
Hallo.
Und Max, du bist in Köln geboren und aufgewachsen, hast hier auch dein Abitur gemacht und dann hat dich das Reisefieber gepackt. Wann war das denn?
Ich glaube, so länger, irgendwie je länger ich darüber nachdenke, das sind, glaube ich, echt meine Eltern schuld. Die haben mich einfach, seit ich klein bin, immer überall mit hingenommen. Wir hatten VW-Bus, so einen Camper, mit dem wir überall hingefahren sind in Urlaub. Und ich glaube, die haben mich einfach da sehr angesteckt, so dass es für mich leicht war, dann selber alleine anzufangen. Genau.
Und die erste Reise, wohin ging die dann? Also du bist ja dann relativ schnell schon Richtung Asien aufgebrochen, ne?
Ja genau, die erste war dann tatsächlich, also ich bin erstmal mit meinem, mein Vater hat mich, als ich glaube ich noch so 15 war, der mich mal für 2 Wochen in Ferien mit nach Indien genommen. Und das waren irgendwie die 2 Wochen kamen mir nachher vor wie 2 Monate. Ich habe irgendwie immer noch kleine Situationen gehabt, die da hochkamen, hat irgendwie Tagebuch geschrieben. Es war so dicht alles, dass ich wusste, okay, ich muss sofort sofort wieder weg. Und und das war dann eigentlich nach dem Abi, habe ich dann angefangen zu studieren in Tübingen. Und irgendwie dann gleich im ersten Wintersemester hatte ich mir irgendwie eine Route ausgedacht und habe dann da irgendwie Leute direkt im ersten Semester gefunden, die Lust haben mitzukommen. Einer von denen ist jetzt mein bester Freund. Und das war nach Indien.
Und warum habt ihr euch damals ausgerechnet entschieden, nach Indien zu gehen? Waren das immer noch die Nachwirkungen von deiner ersten Reise mit deinem Vater?
Bei mir auf jeden Fall. Und bei den anderen waren es, glaube ich, hatte jeder irgendwie so seine Geschichte. Also einer war schon mal da gewesen, hatte das vor und dann war es für die sozusagen auch leicht zu sagen, der macht sich einen Plan und dann haben wir uns irgendwie zu 4 zusammengewurschtelt und waren dann 6 Wochen unterwegs.
Und wie sah eure Reise da genau aus? Also seid ihr da halt, wie man das so kennt, mit Rucksäcken aufgeschultert rumgezogen?
Genau, also wir sind nach Mumbai geflogen und dann nochmal weiter in den Süden nach Kerala und sind dann so gar nicht mal so langsam hochgereist, um eigentlich möglichst viel zu sehen. Heute würde ich das anders machen, heute würde ich mir mehr Zeit geben. Aber so haben wir halt relativ viel in 6 Wochen gesehen, haben viel im Zug gesessen. Genau, und da zehre ich auch selbst allein von der Reise, obwohl ich danach immer wieder noch da war, auch von der Reise noch von vielen, vielen Erinnerungen.
Du hast eben gesagt, du würdest es heute anders machen. Was sind so die Gefahren von diesem ganz, ja, wie sagt man denn, von diesem Aufsaugen vielleicht auf der Reise, wenn ihr so viel unternommen habt?
Ja, dass man nirgendwo so wirklich sich einlassen kann, sondern dass man irgendwie, man guckt in den Reiseführer, Lonely Planet wahrscheinlich noch, und hat dann so ein vorgefertigtes Bild. Was dann auch die anderen Reisenden haben, weil die meisten einen Lonely Planet haben oder dann vielleicht noch ein, zwei andere. Und dann hast du, und meistens liest du es auch schon in Deutschland, und dann fährst du hin, hast dein fertiges Bild und bekommst dann genau das, was du siehst.
Was habt ihr bekommen an Bildern, die ihr dann auch in real bekommen habt, als ihr dort wart?
Ja, gute Frage. Bei den Stränden ist natürlich relativ leicht, irgendwie so da von einem Foto sich irgendwie eine Vorstellung zu machen und das dann auch zu bekommen. Da finde ich dann auch weniger schlimm. Aber so bei, aber zum Beispiel eine Stadt, dass man sagt, nee, irgendwie in die Großstädte will man nicht, weil die passen nicht irgendwie in den, die kommen im Führer nicht vor und irgendwie, ja, naja, was will ich da, ist nicht schön. Aber wenn man dann irgendwie mal irgendwie zwei Tage, weil man irgendwie wegen einer Zugverbindung da irgendwie umsteigt, dann sagt man, okay, dann steige ich halt nicht gleich um, sondern bleib zwei Tage da und läuft in der Stadt rum, wo irgendwie im Lonely Planet dann irgendwie drin steht, ja, gibt's nichts zu sehen, irgendwie, wenn man übernachten muss, dann da und dann einfach mal machen und mal gucken, was passiert. Und das sind oft die spannendsten Erlebnisse dann, ja.
Der Lonely Planet also als Reiseführer gibt einem schon ganz viel an Erwartungen mit. Unabhängig davon, was hast du denn eigentlich erwartet, bevor du mit deiner Freundesgruppe dorthin gereist bist?
Der Ausgang war eigentlich ganz gut, weil ich nur diese zwei Wochen hatte und ansonsten gar nicht viel vorstellen konnte. Insofern war da einfach nur eine große Neugierde und genau, ich wusste so einen Ort, dass wir zu dem fahren würden, den ich schon kannte, so einen
Was
zweiten
war das?
Vielleicht noch. Das war ein Strand. Da haben wir dann angefangen, erstmal nach dem langen Flug erstmal ankommen. Es war in Kerala, genau, so im Südwesten von Indien. Und da sind wir dann erstmal angekommen und das hat den anderen auch dann so gut gefallen wie mir davor. Und ja, genau. Und danach wurde es dann sehr viel wilder. So eine Geschichte, an die ich mich wirklich heute noch oft erinnere, ist, und das ist so ein klassisches Ding, so das war nicht geplant, da hatten wir einen Zug verpasst, wegen einem Missverständnis irgendwie am Bahnsteig und mussten dann 8 Stunden lang in Bangalore am Bahnsteig warten, waren alle völlig übernächtigt und dann kam irgendwann, dann haben wir irgendwann dann doch noch ein Ticket bekommen für einen Zug über Nacht, es war auch schon klar, das wird auch nochmal 12 Stunden sein, die Fahrt. Dann hat sich uns noch ein Franzose angeschlossen, der gerade irgendwie erst gelandet war und haben irgendwie gerade noch so die Holzklassen-Tickets bekommen, ohne Sitzplatz. Und der Zug war einfach so voll, dass die Leute oben in den Gepäckablagen geschlafen haben und wir hatten noch so 5 Quadratmeter zu siebt für uns, so bei den Toiletten. Und das hat sehr zusammengeschweißt, diese Fahrt. Und genau, bleibt hängen. Und ich meine, irgendwie ging's halt, irgendwie geht's immer. Also das habe ich einfach beim Reisen gelernt. Irgendwie geht's immer und man wird entspannter, wenn mal was nicht funktioniert.
Ist das auch so eine Erkenntnis, die du da gewonnen hast, oder gibt es von dieser Reise Erkenntnisse, die bis heute nachwirken?
Also ich glaube genau, also dieses irgendwie geht's immer, es ist definitiv was ich vom Reisen habe, ja. Genau, und das hat sich aber auch bei anderen Reisen dann noch so. Und das ist beim Trampen halt dann in der kleinen Form, was ich jetzt immer wieder merke, wenn Leute dann die mich mitnehmen, sagen, ah, und das dauert es nicht lange und es ist nicht schwierig und was, wenn du dann stehen bleibst. Irgendwie kommt man immer mit. Also ich glaube, man lernt vielleicht irgendwie die Leute besser zu sehen als vorher und irgendwie ein bisschen mehr Vertrauen zu haben.
Das ist Max Mantell, der heute sein Projekt vorstellt, Kultur weiter. Auf der anderen Seite heißt unsere Sternzeit, wir sind gleich zurück. Das Domradio und die Sternzeit auf der anderen Seite, heute mit Max Mantell zu Gast. Und wir haben eben schon über Max Reisen nach Indien gesprochen. Und danach hat es aber nicht aufgehört mit den Asienreisen für dich, Max, sondern du bist nach Indonesien gegangen und nicht nur zum Reisen, sondern auch, um dort wirklich zu leben.
Genau, ja, ich habe ein Jahr lang ein FSJ gemacht über Kulturweit, genau, und war da in Jakarta für ein Jahr am Goethe-Institut.
Was hast du da gemacht?
Ich war erst das erste halbe Jahr war ich in der Bildungskooperation Deutsch, das heißt die Arbeit mit allen indonesischen Deutschlehrern zusammen. Das sind so 1500 Leute.
1500 genau. Menschen in genau. Indonesien unterrichten Deutsch in der Schule,
ganz genau,
oder?
Ganz genau.
Warum
ja.
das denn?
Ja, gute Frage. Das frage ich mich bis heute auch ein bisschen nicht so im Sinne von, ist ja Quatsch, sondern im Sinne von, was machen die damit? Und Und meine Antwort, die ich mittlerweile so für mich habe, ist, dass Sprache an sich, Sprache lernen an sich schon irgendwie ein Kopföffner ist, irgendwie ein Horizont, den Horizont erweitert, selbst wenn man weiß, dass man nicht nach Deutschland kommt oder nicht nach Deutschland kommen wird. Aber viele lernen es auch wirklich, gerade die am Goethe-Institut direkt lernen, um in Deutschland zu studieren.
Ah, okay.
Genau. Und ja, in der Arbeit am Goethe-Institut war es dann so, dass eben gerade so im ersten halben Jahr, dass es, weil Indonesien so groß ist, sind 17.000 Inseln, das Land mit den meisten Inseln auf der Welt, die Lehre einfach so weit verteilt sind, dass auch viel online läuft. Also wir haben so einen Stop-Motion-Wettbewerb gemacht, der online lief, und so einen Landeskundefilm, wo ich dann über den Kölner Dom und genau.
Das passt ja dann heute.
Genau, richtig. Und über meine Stadt erzähle und sowas, genau. Ja.
Okay, das heißt, du hast dort den Deutschunterricht auch mit vorbereitet, oder wie sah so ein Arbeitstag für dich da aus konkret?
Also das waren meistens Projekte so für Deutsch-AGs, die das nochmal so zusätzlich machen, besonders fleißige Deutschlehrer irgendwo von Ambon, Java und Sumatra, wo sie sind in Indonesien. Genau, das habe ich im ersten halben Jahr gemacht, und danach war ich dann noch am Goethe-Institut in den Sprachkursen. Und hatte da die Idee, und das durfte ich zum Glück auch machen, eine Fortbildung über Nationalsozialismus zu machen für die Deutschlehrer am Goethe-Institut. Und es ist ein ziemlich großer Kursbetrieb, das sind auch so 30, 40 Lehrer. Genau, weil mir aufgefallen ist, dass Hitler und generell so der Nationalsozialismus relativ öfters mal positiv bewertet wird in Indonesien, was oft aber auch mit Unwissen zu tun hatte. Und ist ja auch das andere Ende der Welt, aber eben dachte ich mir, wenn die Leute nach Deutschland gehen, eben zum Studieren, dann ist das so der perfekte Ort, um schon mal was davon gehört zu haben.
Das heißt, deine Arbeit hat auch auf deutscher Sprache stattgefunden?
Genau, genau. Also ich habe zwar Indonesisch gelernt, macht auch tierisch Spaß, ist eine ziemlich einfache Sprache. Aber im Goethe-Institut habe ich ja Deutsch gesprochen.
Und dein Alltag, du hast aber schon in einer eigenen Wohnung dort gelebt und musstest schon im Alltag Indonesisch sprechen, richtig?
Ja, genau.
Das heißt,
genau.
Wie hast du da gelebt?
Das war so eine Art Wohnheim, also das Kos heißt es auf Indonesisch. Also es ist unüblich, in WGs zu wohnen, wäre sonst immer so mein Liebstes. Genau, also Kos gibt es in in jedem Level so von irgendwie einfaches Zimmer so und vier Wände und ein Bett drin, bis halt irgendwie wird die Wäsche gemacht und Aircondition und...
Und du hast du deine Wäsche machen lassen?
Ja, das war schon ziemlich, ziemlich entspannt,
muss ich
zugeben. Genau, das war mit dabei. Ja.
Also das heißt, das war schon mal ein großer Unterschied zu deinem Leben in Deutschland, dass deine Wäsche wieder gemacht wurde.
Ja, das stimmt.
Gab es noch andere tiefe, einschiffende Veränderungen, die dein Leben in Indonesien mitgebracht haben?
Also ich glaube, man kann sich eine Vorstellung machen, so einigermaßen, wenn ich sage, dass Jakarta 30 Millionen Einwohner hat und Köln hat 1 Million.
Also mal kurz, Jakarta ist die Hauptstadt Indonesiens und dort hast
ganz
du
genau,
gearbeitet.
Ganz genau. Also das Erste, was einem auffällt, ist auf jeden Fall der Verkehr. Also es gibt so ganz viele kleine Busse und irgendwie so ein größeres Streckennetz, aber es gibt jetzt keine U-Bahn und Verkehr ist einfach omnipräsent. So. Also die Straßen sind voll und genau, so man muss einfach gucken, wie man sich da so durchbewegt. Und die Hitze natürlich so, ne? Es ist tropisch, es liegt fast am Äquator. Also Indonesien liegt am Äquator, Jakarta fast. Das heißt, es ist auch irgendwie, es wird das ganze Jahr jeden Tag um 6 Uhr dunkel, halt mal um 10 vor 6 und mal um 10 nach 6, aber es ist im Grunde immer um 6, genau. Und es ist immer heiß. Also es sind dann irgendwie 10 Grad Unterschied am Tag, und im Jahr ist eigentlich immer irgendwie zwischen 25 und 50 Grad tags und nachts.
Was war denn für dich der größte Unterschied? Du warst ja davor schon in Südostasien unterwegs. Mhm. Was würdest du sagen, was ist der größte Unterschied daran, in einem Land wirklich zu leben und zu arbeiten, im Vergleich dazu, dort zu reisen, meinetwegen auch für einige Monate, wie das ja viele Menschen aus Europa machen?
Mhm. Ja, ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Da habe ich noch selber gemerkt, dass ich mir beim Reisen was vorgemacht habe. Insofern, als dass ich dachte, ja, und man kommt, also man, gerade eben aus dem, was ich eben gesagt habe, ich bin da nicht man ist da nicht in den Städten meistens als Tourist, sondern irgendwo auf dem Land, und dann sagt man, ja, dann kommt man total in Kontakt mit den Leuten und kommt da so voll rein. Und in Jakarta ist mir dann relativ klar geworden, dass ja dann schon sehr spezielle Orte sind, wo einfach alle Touristen dann, alle Backpacker eben landen. Und dass sich da ein bisschen was vormacht, so mit dem, wie nah man an die Leute rankommt. Und Das hat, es war sozusagen also ich mag das Wort enttäuschen. So, das war eine enttäuschende Erfahrung, aber gut insofern als, genau, also konkret, ich habe dann einfach meine meisten Freunde waren halt dann schon aus der Mittelschicht oder oberen Mittelschicht und konnten halt gut Englisch, weil, ne, so, also auf der Reise irgendwie macht man dann mit Händen und Füßen und das ist auch cool, aber du merkst einfach so, das geht über ein bestimmtes Level dann nicht hinaus. Und das einfach dann anzuerkennen und zu sagen, vielleicht habe ich mir mit jemandem, der irgendwie auch amerikanische Serien guckt und irgendwie mit dem ich über Religion reden kann oder was auch immer, also wo wir irgendwie schon gemeinsame Interessen haben, vielleicht erfahre ich da viel mehr über das andere so oder das, was mir da irgendwie neu ist in dem Land. Als mit jemandem, mit dem ich halt nur irgendwie mit Händen und Füßen und der in einer völlig anderen Welt lebt. So, also, ne, also genau, ja.
Die anderen Menschen besser kennenlernen. Auf der anderen Seite heißt unsere Sternzeit heute mit Max Mantell und die Menschen besser kennenlernen und Jugendlichen das weitergeben. Darum geht's bei seiner Idee für das Projekt Kulturweit. Die Sternzeit hat heute den Titel Auf der anderen Seite. Und warum Auslandsprogramme für junge Menschen so oft Deutsche ins Ausland bringen, aber selten Jugendliche aus den Projekten dort auch hier nach Deutschland, darüber sprechen wir heute mit Max Mantell, der mit dem Programm Kulturweit in Indonesien war. Gleich geht's weiter. Das Domradio, die Sternzeit ist hier auf der anderen Seite, so heißt unsere Sendung heute. Und Max war da schon einige Male auf der anderen Seite dieses Planeten nämlich. Aus Köln kommt er, war aber schon in Indien und hat auch in Indonesien beim Goethe-Institut gearbeitet. Und in Indien war er privat und in Indonesien mit dem Programm Kulturweit und möchte da so einiges verändern. Für die Menschen, die Kulturweit nicht kennen, Max, was ist das denn überhaupt?
Ja, Kulturweit ist ein Freiwilligendienst, den man ein halbes Jahr oder ein Jahr lang machen kann. Genau, in sehr vielen Ländern der Welt, nicht allen, aber genau. Und es ist eben wird vom Auswärtigen Amt gefördert. Und das Spezielle an Kulturweit, also wenn man es so vergleicht mit anderen Programmen, weltweit ist wahrscheinlich das bekannteste, ist, dass es bei Kulturweit um die Kultur- und Bildungspolitik geht, die deutsche. Das heißt, viele Stellen sind an Schulen, an deutschen Auslandsschulen, an Goethe-Instituten, beim DAAD, gibt auch ein paar bei der Deutschen Welle, Deutschen Archäologischen Institut, also alles, was irgendwie mit deutschen Kultur- und Bildungswesen zu tun hat im Ausland. Genau, und da macht man dann ein halbes Jahr oder ein Jahr seinen Freiwilligendienst.
Und der Freiwilligendienst beinhaltet dann was genau? Also wie kann man sich das vorstellen? Die Leute leben dann dort nahe der Einrichtung, stehen morgens auf und sind da ganz normal Teil dieser Arbeit?
Ja, also das Programm beinhaltet vor allem auch ein pädagogisches Begleitprogramm. Also man hat ein 10-tägiges Vorbereitungsseminar, Zwischenseminare und auch ein Nachbereitungsseminar, wo man nicht konkret auf die Länder vorbereitet wird, sondern eher so, was für einem Kontext bewege ich mich hier, wenn ich als Deutscher ins Ausland gehe, so an was knüpft das geschichtlich an, genau, und was könnte mich da so für Probleme erwarten oder so, auf was stelle ich mich ein. Und genau, und die Einsatzstellen sind unglaublich unterschiedlich, also sowohl von den Institutionen als auch von den Leuten, von der Größe, also wie gesagt, das Goethe-Institut Jakarta ist eins der größten, da arbeiten glaube ich 70 Leute, wenn man die Lehrer mit reinrechnet, und dann gibt es UNESCO-Nationalkommissionen, da ist man zu zweit, genau, also die Arbeit ist so unterschiedlich es gibt so viele Stellen, unterschiedliche Stellen wie Freiwillige.
Und bei der Vorbereitung sitzen aber schon alle diese jungen Menschen zusammen in einem Raum, ne? Wie viele sind das so im Jahr?
Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile, also es gibt zwei Ausreisen im Frühling und im Herbst und ich glaube, wir sind mittlerweile so bei fast 400 sogar schon.
400 im Jahr?
Genau, ja.
Das heißt, diese Vorbereitungscamps, die du gerade angesprochen hast, die finden dann für die Leute, die nach Ghana, Portugal, weiß ich nicht, Indien, Indonesien, wo du jetzt auch warst. Mhm. Für all diese Menschen findet das gleiche Vorbereitungstraining statt, stimmt das?
Ja, genau.
Was lernt man denn dann da?
Ja, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet. Also es gibt da eben dann jeweils so kleine Gruppen, in denen du Zeit hast, dich deine eigenen Fragen so einzubringen. Also wie gesagt, jetzt nicht irgendwie, wie schüttelt man sich in China die Hand, sondern vielleicht eher so, was erwarte ich mir eigentlich von dem Freiwilligendienst? Sich das überhaupt mal klar zu machen, ist schon interessant. Was könnte so, unabhängig von dem Land, in das ich gehe, was könnten da für Probleme auf mich zukommen? Genau, und dann eben auch so diese Frage, was habe ich da für eine Rolle? Ich gehe da als Deutscher, ich habe vom Auswärtigen Amt die Möglichkeit, das bezahlt zu bekommen, ins Ausland zu gehen und da Deutsch zu unterrichten. Du hast mich ja eben gefragt, warum überhaupt Deutschland und Indonesien? Und sich diese Fragen dann überhaupt mal zu stellen. Man könnte ja auch andersrum fragen, gibt es Indonesier, die Indonesisch unterrichten in Deutschland?
Das zielt ja auch schon darauf ab, was du eigentlich an dem Programm ein bisschen verändern möchtest. Darauf kommen wir später zu sprechen. Mhm. Was glaubst du denn, wo liegen vielleicht die Stärken und Schwächen des Kulturweltprogramms, so wie es jetzt gerade ist?
Mhm. Also was ich super daran finde, ist einfach, dass es in Deutschland wirklich ziemlich einfach ist, sowas zu machen und das gefördert zu bekommen, da Unterstützung zu bekommen, es ein super Begleitprogramm gibt, man da abgesichert ist, sowohl über das Büro, was einem alle möglichen Fragen beantworten kann, über Krankenversicherung, Flüge und so weiter. Und genau, und ich würde auch jedem empfehlen, der sich bewirbt, das für ein Jahr zu machen, weil es nochmal was anderes ist, also wie man sich auf ein Land einlässt. Ob man irgendwie nach 3 Monaten, wenn vielleicht Sachen noch nicht so funktionieren, man dann überlegt, naja, aber ich bin ja auch in 3 Monaten weg und das so als längeres Praktikum oder auch vielleicht so ein bisschen für den Lebenslauf oder wenn man gerade nach Miami nicht wusste, was man machen soll. Gerade bei Studenten passt es halt einfach oft mit dem halben Jahr. Aber so die Chance, gerade irgendwie, wenn man jünger ist und noch so seinen Kopf noch so ein bisschen selber irgendwie prägen kann und so noch ein bisschen offener ist, ist das, glaube ich, einfach eine unglaubliche Chance. Ja, sich mal überraschen zu lassen. Und habe da auch gemerkt, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass man in das Land kommt, das man sich dann vorgestellt hat. Also ich glaube, das Verhältnis so von den Leuten, was sie sich gewünscht haben und wo sie dann hingekommen sind, hat nichts damit zu tun, ob sie am Ende gesagt haben, das war ein guter Freiwilligendienst.
Sondern also, was macht das denn so wertvoll für die Jugendlichen, die wegfahren? Also was braucht es, damit die wiederkommen und sagen, das war ein gutes Jahr für mich?
Ich glaube, dass sie es zu ihrem eigenen machen. Also dass sie zum einen vorher sich so ein bisschen überlegen, was möchte ich überhaupt, was will ich da und zum einen sind sie, das ist so ein viel bemühter Begriff, aber sind sie so Botschafter für Deutschland in den Ländern sein können, wollen, sollen, ne, so eigene Rolle eben interpretieren. Aber andersrum natürlich dann auch, ich erzähle jetzt hier was über Indonesien und was weiß man sonst über Indonesien und irgendwie spreche mit Freunden darüber, die da vielleicht zum Reisen da waren, aber sonst über das Land nicht so viel wissen. Genau, also das vielleicht zum einen, aber zum anderen auch, dass du einfach mal ein Jahr in so einer völlig, also auch in einer Arbeit, für die meisten ist auch irgendwie so die erste größere Arbeitserfahrung. Und das so die Verbindung von den beiden Sachen. Für viele, also finde ich interessant dann, für viele ist es auch das erste Mal, dass sie alleine wohnen. Ne, für die Leute, die es nach dem Abi machen, was auch, ich glaube, so die Hälfte der Leute, die Kulturwelt machen.
All das sind ja genau. Positive Schritte sozusagen ins Erwachsenenleben. Mhm. Du bist jetzt Alumni von Kulturwelt. Im Rückblick, was fällt dir denn auf, was man in diesem Programm vielleicht auch für Schwächen aufzeigen kann? Also was ist nicht optimal gelöst bei Kulturwelt? Mhm.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, die Hälfte sind Abiturienten, die andere Hälfte wären dann Studenten. Ein großer Wunsch von mir wäre, dass es mehr Berufsschüler und Auszubildende gibt, die sich bewerben können. Das können sie nämlich, also das geht, aber es gibt relativ wenig Bewerbungen. Und genau, also die eine Frage wäre, was könnte Kulturwelt noch dafür machen, aber die andere ist eben auch, wie schaffen wir es auch als Alumni, ja, das zu verbreiten, dass man sich da bewerben kann. Und ich finde es eben schön, wenn auch im Ausland das Bild von Deutschland dann eben nicht nur sich an den einen Leuten, die eben alle so aus einer bestimmten Schicht und so mit einer bestimmten Perspektive kommen. Genau, also das ist ja eigentlich auch eindimensional, wie wir vielleicht über viele Länder eindimensionale Vorstellungen haben. Das finde ich schön, wenn sich das erweitert. Und noch wichtiger sogar ist mir, dass Austausch keine Einbahnstraße ist. Und aus den Ländern, was ich gerade angedeutet habe mit Indonesier, die vielleicht hier Indonesisch unterrichten, muss ja dann vielleicht auch nicht Sprachunterricht sein, aber dass es die gleiche Möglichkeit auch für Menschen aus den Ländern gibt, in die wir gehen. Also nennt sich Incoming oder Reverse, kann man auch sagen. Bei Weltwärts gibt es das schon. Genau, und ich finde es toll, wenn das in vielleicht 3 Jahren bei Kulturweit auch in der Größe gäbe.
Max Mantel ist heute zu Gast. Wir sprechen gleich weiter mit ihm über das Auslandsprogramm Kulturweit und wie Max jetzt selbst Jugendliche auf ihr Auslandsjahr vorbereitet. Das gibt's gleich hier in unserer Sternzeit auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. So heißt unsere Sternzeit heute und wir meinen damit ein paar Dinge. Wir meinen damit, dass Max Mantel, der heute in unserer Sendung ist, auf der anderen Seite der Welt war, um dort zu arbeiten, am Goethe-Institut in Jakarta in Indonesien. Aber das meint auch, mal auf die andere Seite blicken und sich mal anschauen, wie das Ausland aus unserer Perspektive aussieht und das Ausland uns eigentlich sieht. Wie sieht Deutschland eigentlich für indonesische Menschen aus? Und eine Alumni-Gruppe hat sich geformt aus dem Programm Kulturweit und Max, der ist Teil davon und heute bei uns in der Sendung. Hallo zurück, Max.
Hallo zurück.
Incoming, darum ging es eben schon mal in dem Teil unserer Sternzeit. Was heißt das denn eigentlich konkret?
Ja, Incoming oder manche sagen auch Reverse, meint, dass Freiwilligendienste klassischerweise ja Leute in die Welt hinausschicken und Incoming und Reverse würde eben, das nennt man Outgoing und Incoming und Reverse wäre eben, dass auch Leute zu uns kommen und bei uns einen Freiwilligendienst machen. Und wir als Alumni-Gruppe wollen eben, also nicht, also es gibt einen Alumni-Verein, der sich gegründet hat, Kultur Weiter. Und ein Teil davon ist eben die Incoming AG, die sich dafür einsetzt, dass es Incoming im Rahmen von Kulturweit gibt. Also sich zum Beispiel eben Indonesier bewerben könnten, um hier am Goethe-Institut einen Freiwilligendienst zu machen.
Die Jugendlichen, die mit Kulturweit ins Ausland gehen, würden die was davon mitbekommen, dass aus diesem Ausland andere Leute hierher zurückkommen? Ist das auch Ziel von Incoming oder geht es darum gar nicht?
Wenn ich dich richtig verstehe, ist das auf jeden Fall Teil der Idee, dass man nicht nur das nebeneinander laufen hat, sondern dass man es natürlich unglaublich gut vernetzen kann. Also wenn ich jetzt da gewesen wäre und wüsste, das geht. Also ich hatte einige Kolleginnen am Goethe-Institut, die da gearbeitet haben, die dann irgendwie Au-pair jetzt machen in Deutschland, weil das halt so eine Möglichkeit ist, das zu machen. FSJ geht rein theoretisch auch, aber es ist wesentlich schwieriger und das sind ja schon Leute, die am Goethe-Institut arbeiten und die absoluten sozusagen an der Quelle der Information sitzen. Genau, also die Idee wäre vor allem, das leichter zu machen. Also ein Punkt sind auf jeden Fall die Visabestimmungen. Ganz klar, dass es noch schwierig ist, gerade für Menschen aus dem globalen Süden, also zum Beispiel aus Indonesien oder aus afrikanischen Ländern, dass man dann in der Visa-Abteilung Angst hat, dass die Menschen dann nicht zurück wollen, sondern das sozusagen als Eintritt nach Deutschland nehmen und dann unterstellt man ihnen mangelnde Rückkehrbereitschaft. Und genau, das verhindert eben oder macht es zumindest wesentlich schwieriger, das umgekehrt zu machen. Ein weiterer Punkt ist natürlich die institutionelle Unterstützung, also dass man überhaupt den Rahmen dafür schafft. Und am Ende natürlich auch das liebe Geld, um solche Programme zu verwirklichen, weil die Lebenshaltungskosten in den meisten Ländern der Welt, vor allem auch die, in die Kulturweit verschickt, eben niedriger sind als in Deutschland. Und wenn man hier Freiwillige aufnehmen würde, müsste man sich schon so am BAföG-Satz orientieren.
Du hast eben angesprochen, deine Kolleginnen am Goethe-Institut in Jakarta, die haben dann quasi das Ticket Au-pair genutzt, um auch mal in Deutschland zu arbeiten, obwohl sie in Indonesien ja schon am Goethe-Institut gearbeitet haben.
Ja.
Warum ist das aus deiner Perspektive besonders problematisch?
Also zum einen, also merkt man schon, was bei den kleinen Incoming-Freiwilligendiensten, die es jetzt schon gibt, wobei weltweit wird immer größer, aber so die Tendenz ist halt eben, dass die Leute wesentlich besser ausgebildet sind und auch älter schon sind als die deutschen Freiwilligen, die rausgehen. Teilweise haben auch Länder daraus die Konsequenz gezogen, dass zum Beispiel Brasilien keine unqualifizierten Freiwilligen aufnimmt. Also wenn zum Beispiel ein Deutscher jetzt dann Freiwilligendienst an der Schule machen würde, dann würden die sagen, ja okay, warum bist du denn da überhaupt qualifiziert für? Es ist ganz interessant, dass es da auch auf der anderen Seite auch so ein Umdenken teilweise schon gibt. Und aber mir geht es ja auch gar nicht so sehr darum, dass jetzt irgendwie hochqualifizierte Leute da kommen. Das sind sie oft. Sondern vor allem erstmal diesen Austausch zu ermöglichen. Also von mir aus können das gerne auch Abiturienten sein, solange sie da eben persönlich irgendwie bereit für sind, sich so auf so ein selbstständiges Leben einzurichten.
Also das Stärkste, was sich dadurch ja verändern würde, wäre eben, dass diese Projekte nicht nur Leute aufnehmen, ne? Wie du es eben gesagt hast, wo Brasilien jetzt schon sagt, da brauchen wir irgendwie größere Richtlinien, weil so viele Menschen aus Europa kommen möchten und irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr machen möchten zum Beispiel. Aber warum glaubst du, dass das wichtig ist, überhaupt diesen Austausch zu schaffen? Weil ganz offensichtlich sind das ja große Institutionen, die eigentlich bisher, sage ich mal, gut ohne das auskommen. Ne? Warum glaubst du, dass sich das verändern sollte?
Weil ich habe ja eben so ein bisschen über dieses Botschafter-Ding geredet. Noch schöner, als wenn ich jetzt hier über Indonesien reden würde, wäre es natürlich, wenn ein Indonesier oder eine Indonesierin sitzen würde. Und ich glaube, so der wichtige Austausch, den wir brauchen, muss gar nicht immer irgendwie über große Medien oder über wichtige Menschen, die sich treffen, sein, sondern im Alltag. Das Einfachste ist, wenn einfach auf deiner Arbeitsstelle jemand ist, der vielleicht, also Indonesien ist das größte islamische Land der Welt, das, was die meisten irgendwie auch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn man an Islam denkt, ist das meist der Nahe Osten im Kopf. Und einfach da mal irgendwie Fragen stellen zu können und zu merken, dass irgendwie der Rest der Welt auch irgendwie viel gesichtiger ist, als wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Und und so bei den Freiwilligendiensten, wie sie jetzt noch größtenteils funktionieren, und auch so aus der Geschichte, aus der sie herkommen, hat halt viel mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun. Wir gehen raus in die Welt und helfen, und das wiederum hat mit viel auch mit Rassismus zu tun, mit der Vorstellung, dass man sozusagen denen da mal auf die Beine helfen müsste und so ein bisschen erklären, wie die Dinge funktionieren. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Augenhöhe und mehr Austausch. Und ich glaube, dass es mit dem Austausch irgendwie von selbst kommt, dass man merkt, man hat da gegenüber, dass sich sehr wohl seine eigenen Gedanken macht, und zu helfen brauchen wir niemand. Ich glaube, wir können auch noch viel lernen vom Rest der Welt.
Der Gedanke des Incoming ist ja jetzt bei euch in der Alumni-Gruppe gereift, also junge Menschen, die mit Kulturwald mal unterwegs waren und sich jetzt zusammensetzen und Ideen spinnen. Was macht diese Alumni-Gruppe denn noch so?
Ja, was machen wir noch? Es gibt einen großen Fokus auf BNE, das ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was bedeutet das? Ja, genau. Also ich habe ja eben gesagt, gefördert wird Kulturwald vom Auswärtigen Amt, getragen aber von der deutschen UNESCO-Kommission, und da gab es die UN-Dekade, die UNESCO-Dekade zu Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, es wird damit immer so verbunden, Ökologie und die Welt vor dem Untergang retten. Stimmt auch, aber es hat auch immer eine soziale Komponente. Also zu schauen, wie können wir die Welt so gestalten, dass sie irgendwie auch in 50 Jahren noch für alle Menschen auf diesem Planeten noch lebbar ist. Und das in vielen Aspekten. Aber viel geht es natürlich auch um diesen ökologischen Aspekt, Klimawandel. Und also dazu werden Seminare gemacht, auch viel eben von Alumni für Alumni. Also nicht mehr so in dieser Konsumhaltung, sondern dass man irgendwie selber was macht, also auch so diese Methoden lernt. Und es gibt auch viele Leute, die dann eben mit diesen Methoden dann an Schulen gehen und das in Deutschland so ein bisschen verbreiten, was sie da so mitbekommen haben. Und dann machen wir eben auch noch so ein bisschen Lobbyarbeit, so dass wir die Stimmen von jungen Leuten so ein bisschen mehr verbreiten innerhalb der UNESCO und im Auswärtigen Amt,
Auf der anderen Seite heißt unsere Sternzeit heute, und Max Mantell erzählt uns gleich noch ein bisschen darüber, wie er Jugendliche darauf vorbereitet, ins Auslandsjahr zu gehen.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Ja, war geil.
Diese Lücke im Lebenslauf, Max, ist das auch was du den Reisenden mit Kulturwald mit an die Hand geben würdest, als positives Lebensmodell?
Weil ich so im Zusammenhang von Kulturwald irgendwie immer den Leuten vorschlagen würde, wie gesagt, ein Jahr zu gehen und nicht nur darauf zu schauen, wie es im Lebenslauf aussieht, sondern wirklich, die Erfahrung ist so viel mehr wert als das halbe Jahr irgendwie, dass man dann vielleicht den Master früher angefangen hat oder was da so alles irgendwie für Sachen irgendwie eine Rolle spielen im Kopf. Und so als kleines Plädoyer in meinem Kopf für mehr machen, weniger denken.
Wo kommt dieser Satz her oder wo hast du ihn gefunden?
Den habe ich von einer Trainerkollegin, die den aufgehängt hatte in ihrem Raum, den sie so genau dekoriert hat, wo sie 10 Tage mit ihrer Gruppe auf dem Vorbereitungsseminar von Kulturwald drin war. Und da hatte sie den ausgehängt. Fand ich sehr gut.
Die Sternzeit auf der anderen Seite. Wir sind gleich zurück. Das Domradio und die Sternzeit mit dem Titel Auf der anderen Seite. Und wir haben schon eine Menge gehört von der Welt auf der anderen Seite, nämlich in Südostasien, wo Max Mantell hingereist ist und gearbeitet hat, in Jakarta vor allen Dingen. Und wir sprechen jetzt darüber, Max, dass du ja auch das Wissen, das du da gesammelt hast, auf der anderen Seite weitergeben möchtest an die Jugendlichen, die bei Kulturweit Austauschprogramme machen. Jetzt hast du als Co-Trainer schon mal diese Vorbereitungsseminare begleitet, von denen wir auch eben gesprochen haben. Mhm. Und da möchtest du jetzt schon so ein bisschen am Rädchen drehen. Was genau möchtest du denn eigentlich verändern an diesen Vorbereitungseinheiten?
Also um in dem Bild zu bleiben, ich bin ein sehr kleines Rad in dem Getriebe. Also ich kann auch nur so von meiner Perspektive erzählen. Und ich würde sagen, da dreht sich gerade schon das Rad. Und ich beobachte das sehr, sehr neugierig. Also was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, dass die Freiwilligen sich jetzt noch mehr mit der Frage beschäftigen auf den Vorbereitungsseminaren, in was für einem Kontext passiert das hier eigentlich, dass ich als weißer Deutscher in die Welt gehe und in vielen Fällen Deutsch unterrichte. Und
was meinst du damit Kontext? Also was heißt
Kontext
das?
Kontext der Kolonialismus, genau. Ja, also dass es eine Geschichte gibt von Bildungsexport in die Welt, aber auch so, wer kann rausgehen und wer kommt zu uns, ne? Da wären wir dann wieder bei Incoming. Genau, und dass ich deshalb jetzt eben auf den Seminaren sehr intensiv mit Rassismus und Postkolonialismus auseinander oder mit Kolonialismus auseinandergesetzt wird. Genau, und das auch unabhängig davon, ob man eben nach Südamerika oder nach Polen geht.
Das heißt, in diesen Vorbereitungsseminaren warst du jetzt Co-Trainer und was hast du genau anders gemacht, als das in den Einheiten davor war?
Es ist jetzt nicht die Veränderung von mir, sondern es ist insgesamt eine Veränderung, wie die Seminare gemacht werden. Also erstmal wurden die Themen einfach sehr, sehr präsent. Also so diese Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, die haben wir einfach direkt, als die Freiwilligen ankamen auf diesem Gelände, haben wir so eine kleine Pressekonferenz inszeniert und dann haben Trainer uns auf der Bühne, also uns waren jetzt sozusagen zwei Pressesprecher des inwärtigen Amtes und haben uns dann so die Fragen gestellt, die ich dir gerade gesagt habe. So,
zum Beispiel?
Warum, zum Beispiel irgendwie, warum lernt man überhaupt Deutsch in Indonesien? Oder wie ist denn das überhaupt mit kolonialen Zusammenhängen? Wie war das denn früher? Oder aus was für eine Geschichte haben überhaupt diese Freiwilligendienste? Und damit standen die Fragen dann alle schon so im Raum und die haben sich dann so über diese 10 Tage so ein bisschen ausgebreitet. Und ein ganz wichtiger Teil war auf jeden Fall auch, dass drei schwarze Trainer da waren, TrainerInnen, die überhaupt mal so ein bisschen erklärt haben, wie Rassismus funktioniert und wie er eben mit Kolonialismus zusammenhängt. Also so, dass Menschen als minderwertig deklariert wurden, um sie eben als Sklaven ausbeuten zu können, um ihre Länder ausbeuten zu können, um Macht auszuüben. Und wie sich das heute fortsetzt, auch in sehr subtilen Formen, zum Beispiel in epistemologischer Gewalt, also das ist Gewalt über Wissensausübung, zum Beispiel über Bildung. Also genau,
was heißt das genau? Also wie
zum Beispiel, dass in den USA die indigene Bevölkerung, dass man denen sein Bildungssystem, das weiße Bildungssystem aufgezwungen hat und dadurch halt auch viele, viele Traditionen, die es da sonst noch gab, verleugnet hat und degradiert hat.
Okay, ein anderes System wurde aufgedrückt, aber inwiefern ist das heute ein Problem, wenn ein Jugendlicher, zum Beispiel wie du das gemacht hast, nach Indonesien geht und da Deutschunterricht gibt?
Also zum einen, finde ich, sollte er sich im Rahmen von seinem Job die Frage stellen, was mache ich da und was für eine Rolle bin ich da? Die Fragen habe ich schon so ein bisschen ausgebreitet. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz, ganz persönlich. Ich mache einen Freiwilligendienst in Togo und irgendwie, ich habe jetzt einen im Kopf, der hatte dann irgendwie drei Freundinnen da, so parallel und hat so sein deutsches Bild mit dahin genommen und so nach dem Motto, die wissen schon, was sie tun. Und aber da eben zu sehen, dadurch, dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, wie ich hier als Weißer gesehen werde, sind die Vorstellungen trotzdem auch in den Köpfen der Leute da. Also die
Moment, das heißt, er hätte in Deutschland auch drei Freundinnen gehabt? Oder was meinst du damit?
Ich behaupte mal, dass es schon was damit zu tun hat, dass sie sich vielleicht auch Hoffnung machen, nach Deutschland, also ne, auch viele sich vielleicht dann auch die Hoffnung machen, nach Deutschland zu kommen oder einfach auch nur weiß als schön gilt. Also so in ganz vielen Ländern, wo die Leute ein bisschen dunkle Hautfarbe haben, gibt es so Whitening Creams. Also in Indien, in Indonesien habe ich das erlebt. Gibt jetzt ein Land in, ich gar nicht wusste, ich glaube Burkina Faso, in auf jeden Fall ein afrikanisches Land, was diese Whitening Creams verboten hat. Also so Weißcremes, mit denen du heller wirst. Genau, und da geht es schon eben darum, irgendwie, dass Weiß irgendwie als attraktiver gesehen wird und dass das halt nicht zufällig ist, so da Zusammenhänge zu sehen und dann so nach und nach eins und eins zusammenzuzählen. Und das ist irgendwie, und den Job hat dann jeder für sich im Land. Aber irgendwie erstmal so diese Brille aufzusetzen, ist so die Kunst auf den Seminaren. Und auf dem Seminar habe ich dann einfach gemerkt, dass was dann da hochkommt bei den Leuten, also wenn sie das hören, dass sie darauf reagieren. Und da denke ich dann so, nein, dann ist es vielleicht nicht so ganz, ganz falsch.
Dass das auch ganz schön knirschen kann, wenn man Sachen anders macht als vorher. Darüber sprechen wir gleich noch mit Max Mantell, der da jetzt Erfahrungen hat. Und er erzählt über das Programm Kulturweit, bei dem er jetzt auch Jugendliche weiterbildet. Auf der anderen Seite, darüber sprechen wir heute in der Sternzeit mit Max Mantell und über seine Ideen, um Jugendliche auf ihr Auslandsjahr vorzubereiten. Und Max, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass du bei diesen Vorbereitungstrainings auf das Auslandsjahr jetzt auch schwierige Themen ansprichst. Zum Beispiel rassistische Vorurteile, die die deutschen Jugendlichen auch mit ins Ausland nehmen. Du hast das eben als Brille beschrieben, die den Blick verändert.
Ja, das war ziemlich, es war nicht lustig unbedingt, aber es war wirklich Kino, weil das, was mir eben viele Leute vorher gesagt hatten, was es bei Leuten auslöst, habe ich dann einfach in diesen 10 Tagen geballt gesehen. Und das Klassische ist, also es sind so zwei Varianten. Die einen reagieren mit Ablehnung, erstmal mit Widerstand, die sagen, dass sie dann Mittel und Wege finden, versuchen zu sagen, nee, das ist ja nicht so und diese Rolle ist nicht so. Und dann kann man natürlich auch irgendwie immer wieder Argumente bringen, aber da kann vielleicht auch erstmal eine Blockade sein, aber das ist auch okay, wenn es erstmal so ist und genau, kann ja immer wieder irgendwie da neu rangehen. Und viele reagieren aber auch mit einer unglaublichen Scham. Und also ich habe selten irgendwie in 10 Tagen so viele Menschen weinen gesehen und musste mir auch erstmal darauf klarkommen, dass das okay ist. Also das war nicht, die haben ja nicht geweint, weil sie irgendwie weil sie gelitten haben unter irgendwie unseren irgendwie Vorwürfen oder sowas, sondern ist ihnen irgendwie klar geworden, was es da für eine Ungleichheit gibt auf der Welt, die man Rassismus nennen kann. Und dann ist es natürlich auch eine aufgeladene Stimmung, so kurz vor der Ausreise. Und dann fragt sich natürlich jeder irgendwie, okay, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, was ist so meine Rolle? Aber es geht gar nicht darum, irgendwie Schuld aufzubürden, sondern einfach nur anzuerkennen, was ist und dann zu schauen, ich habe diese Privilegien eh, ich werde eh als Weißer als was Besseres gesehen. Und das ist eine Geschichte, die aus weißen Ländern kommt, also unter anderem aus Deutschland. Und jetzt ist meine Frage, aber auch meine Rolle, aber auch meine Verantwortung, wie gehe ich damit um? Und das geht eben nur, indem ich mich damit beschäftige.
Und dann, also wenn man sich damit beschäftigt hat, wie dann bei diesem Wochenende, gebt ihr denen was mit an die Hand, was die machen können, um diese Augenhöhe besser herstellen zu können?
Ja, da gibt es keine einfachen Antworten. Also da ist wirklich nur, man kann da irgendwie Beispiele durchsprechen, aber im Grunde ist es wirklich diese Brille aufzuhaben und dann von Moment zu Moment achtsam zu schauen. Ich könnte vielleicht ein konkretes Beispiel jetzt bringen. Ich werde vom Chef immer wieder zum Kaffee eingeladen. Der geht aber, ich bin Lehrer an einer deutschen Schule und werde vom Rektor irgendwie immer wieder zum Essen oder zum Mittagessen oder zum Kaffee eingeladen. Und merke, dass er das mit den einheimischen Lehrerinnen nicht macht oder Lehrern. Und und könnte dann zum Beispiel einfach mal auch die zum Kaffee einladen oder mit denen was machen, um diese Hierarchie aufzubrechen. Und dann nicht so eine Ungleichheit irgendwie aufkommen zu lassen, dass man jetzt als deutscher Lehrer irgendwie. Und gleichzeitig aber auch anzuerkennen, du hast eine andere Rolle. Also viele Kulturbeifreiwillige bekommen mit ihrem Taschengeld, sozusagen mit ihrem Zuschuss, das sind 350 Euro im Monat, egal in welchem Land man ist, und haben damit teilweise mehr Geld im Monat als fest angestellte, ausgebildete Lehrer in dem Land bekommen. Und das dann nicht zu haben, das Geld, oder so zu tun, als wäre es nicht so, ist auch nicht die Lösung. Also anerkennen und schauen, wie man im konkreten Fall damit umgeht.
Um Augenhöhe und um Incoming und um eine größere Gleichberechtigung zwischen Jugendlichen, die mit Kulturprogrammen wie Kulturarbeit ins Ausland gehen und den Einheimischen vor Ort. Darum geht es Max und den Alumni, die vorher schon mit Kulturarbeit gereist sind. Bei uns geht es gleich noch um Max' ganz persönliche Pläne fürs nächste Jahr und seine Vision für die Zukunft in unserer Sternzeit. Max Mantell ist immer noch zu Gast in unserer Sendung Sternzeit und wir sprechen gleich darüber, wie sich das Training für die jungen Freiwilligen bei Kulturwelt, die jetzt ins Ausland gehen, eigentlich gerade verändert, auch durch die Arbeit von Alumni wie Max. Gleich geht's weiter.
Die Sternzeit im Domradio hat heute den Titel Auf der anderen Seite und wir haben viel davon erfahren, wie Programme wie zum Beispiel Kulturarbeit davon profitieren können, wenn der Blick auch mal auf die andere Seite geht, nämlich nicht nur von den europäischen Austauschjugendlichen ins Ausland, sondern auch von dort hierher wieder zurück. Max Mantell ist immer noch bei uns. Max, im nächsten Jahr wirst du selber wieder auf die andere Seite gehen, auf der Weltkugel. Wo gehst du hin?
Nach China. Genau, also ich glaube so die, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube so diese itchy feet, also so das Reisefieber oder so hatte ich glaube ich auch schon vor Kulturweit, wobei das ja gar nicht so Reise ist, aber so ja, Fernweh könnte man vielleicht auch sagen. Genau, und ja, werde für ein Jahr vielleicht auch zwei nach Suzhou, das ist eine Stunde von Shanghai entfernt, gehen und da an der staatlichen Uni Deutsch unterrichten.
Deutschunterricht ist jetzt wieder...
Bildungsprojekte machen.
Mhm, okay, genau. Alles klar. Ist jetzt wieder der Deutschunterricht, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ne? Wie hat sich denn dein Blick darauf jetzt vielleicht verändert durch deine letzten Jahre und die Gedanken bei Kulturwelt?
Mhm. Ja, ich merke ja selber gerade, dass ich viel über das Deutschunterrichten geredet habe, weil das einfach gerade für mich auch wieder das Thema ist dann. Ne? Also warum da Deutschunterrichten, warum da Deutsch lernen? Hier finde ich es jetzt auch nochmal sinnvoller, weil es eben so ein Programm eingebettet ist und es da einen hohen Qualitätsanspruch auch gibt und es nicht nur so, naja, Hauptsache irgendwie machen ist, genau. Und es sind eben alles Leute, die Germanistik studieren und dann entweder in deutschen Unternehmen in China arbeiten oder vielleicht eben auch nach Deutschland gehen. Genau, aber die Frage bleibt auf jeden Fall aktuell bei mir.
Das heißt, was genau wirst du da machen und für wen?
Also ich habe 6 Semesterwochenstunden und da wird es dann natürlich weniger so um Grammatik oder Lexikologie gehen, sondern also das machen dann chinesische Lehrkräfte, die das auch viel besser können als ich, sondern es geht eher so zum einen darum, irgendwie realsprachlich sich zu unterhalten, weil die einfach sonst nicht die Gelegenheit haben, genau, um sich mit Deutschen auf Deutsch zu unterhalten. Und es werden eben auch vor allem Studenten sein, die schon ein bisschen weiter sind. Und dann eben auch so landeskundliche Sachen, ne? Und Zeitungsartikel lesen, selber kleine Texte schreiben. Genau, und da werde ich dann eben das als Lektor machen. Und zusätzlich, aber weil ich eben auch noch nicht so ganz drin bin, weiß ich selber noch nicht so genau, muss ich es selber nochmal genau anschauen, wie das so sein wird. Aber zusätzlich haben wir eben auch die Gelegenheit, so größere Projekte noch so, so als AG zusätzlich zu machen. Da hätte ich Lust, was zu öffentlichem Raum zu machen. Also mir ist eben in Indonesien aufgefallen, in Jakarta, dass es unterschiedlich ist, im Vergleich zu Deutschland, wie die Leute so mit öffentlichem Raum umgehen, im Sinne von, nimmt man sich den, gestaltet man den mit, gestaltet man den um, wo kann man sich überhaupt bewegen und dass es da viele so geistige Barrieren gibt, im Sinne von, das ist eine weiße Gegend oder das ist eine reiche Gegend oder da gehe ich nicht hin. Und genau, so dass sich überhaupt so zu nehmen und zu schaffen, diesen öffentlichen Raum, das hat mich sehr beschäftigt. Und das hätte ich Lust, irgendwie da in Austausch zu kommen in China mit den Studenten.
Der Austausch wird auf welcher Sprache stattfinden?
Ich vermute mal auf Deutsch. Also unterrichten werde ich auf Deutsch.
Bist du schon dabei, die Sprache dort zu lernen oder hast du dich vorbereitet? Gehst du da völlig blauäugig hin?
Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe eben gesagt, Indonesisch ist relativ leicht, auch wenn man das nicht denken würde. Chinesisch wissen ja die meisten Vorstellungen. Ja, ich lerne es gerade, aber es ist wirklich nicht so leicht. Ja.
Glaubst du, dass sich durch deine Reisen aus den letzten Jahren oder auch deine Erfahrungen in der Alumni-Gruppe was so verändert hat, dass du da jetzt anders hingehst als der Max, der gerade Abitur gemacht hat?
Also mein Jahr in Indonesien ist ja gar nicht so lange her. Das war ja nicht nach dem Abi, sondern 2013, 2014. Aber so diese Seminare mit Kulturwelt und vor allem auch das Jahr selber haben mich da schon sehr verändert, einfach auf diesen Hinblick der Rollen so und auch des Abwartens. Also ich merke, dass ich viel so aus meiner Brille halt interpretiert habe und das ist auch klar, dass ich die habe und völlig okay. aber wirklich die andere Seite verstehen zu wollen. Also wirklich verstehen zu wollen, warum läuft das so? Also so, ich habe gestern beim Trampen jemanden kennengelernt, der beruflich viel mit China zu tun hatte. Und da haben wir dann über Copyright in China geredet. Und jetzt einfach wäre zu sagen, naja, die kopieren halt alles und klauen das und fertig. Das klingt irgendwie zu einfach so, und das will ich jetzt irgendwie verstehen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass es als was Kollektiveres gesehen wird. Also du machst was und dann sozusagen ist es nicht mehr deins. Also so, dass einfach die Grenzen von Individualität und Kollektivität da müssen verschwimmen. Und da werden die Antworten dann komplexer und dann wird es richtig spannend. Und genau, da habe ich einfach Lust drauf. Und das vielleicht noch mehr oder habe jetzt vielleicht noch mehr so diesen Anspruch an mich selber, erstmal abzuwarten, bevor ich was interpretiere.
Max Mantell hat seine jungen Jahre, Anfang 20, viel in Südostasien verbracht und hat sich damit beschäftigt und macht jetzt Trainings auch im Rahmen von Kulturwelt mit Jugendlichen und möchte das Ganze ein bisschen anders denken. Wir kommen gleich zurück zu unserem Sternzeit-Teil mit deinem Ausblick, was du dir eigentlich wünschst, welche Vision du hast für die Zukunft von Austauschprogrammen mit Jugendlichen. Bis gleich. Max Mantell ist immer noch bei uns in der Sternzeit, die sich jetzt gerade langsam dem Ende zuneigt. Auf der anderen Seite haben wir heute angeschaut, wie Austauschprogramme heute eigentlich aussehen und wie sie in Zukunft aussehen könnten, wenn Konzepte wie Incoming berücksichtigt werden würden. Max, wenn du mal träumen möchtest für uns und wir dabei zuhören dürften, wie sieht denn ein Jahr mit so einem Austauschprogramm im Ausland idealerweise aus in 5 oder 10 oder 20 Jahren?
Ja, in 15 oder 20 Jahren hätten meine Kolleginnen, die jetzt gerade hier zum Au-pair hier sind, an ihre wunderbaren Qualifikationen hier einbringen können, mit einem gleichwertigen Freiwilligendienst, der am besten sogar noch vom Auswärtigen Amt bezahlt wird. genau. Und es gäbe aus beiden Ländern, aber vor allem eben auch erstmal in Deutschland, eine größere Inklusion von verschiedensten Hintergründen, also dass man sich mit Ausbildung, dass sich mehr Leute mit Ausbildung bewerben, auch mehr Leute, auch Schwarze und POC, also People of Color oder wie man auch sagen kann, Menschen mit Migrationshintergrund, was ich immer so ein bisschen lustig finde, weil ich heiße eigentlich Montel und Französisch, man könnte sagen, ich habe französischen Migrationshintergrund, aber man meint damit natürlich was anderes. Genau, also das einfach, mehr Leute sich bewerben, also mehr im Sinne von diverser und
also für die Austauschprogramme in Deutschland?
Genau, ganz genau. Und das eben, und mir persönlich ist eben auch Incoming eben sehr wichtig, dass Leute hierher kommen können und hier einen Freiwilligendienst machen können, sich ein Bild machen können über Deutschland, was sie wieder zurückbringen in ihre Länder, aber eben auch hier ihre Länder darstellen, ne? So einfach im Alltag.
Wie würde sich die Vorbereitung in diesen Vorbereitungswochenenden oder 10 Tagen für das Auslandsjahr, wie würde sich das verändern idealerweise? Also was nehmen Jugendliche, die zum Beispiel bei Kulturweit ein Auslandsjahr machen, in Zukunft idealerweise mehr mit als jetzt?
Da muss ich ehrlich sagen, bin ich eigentlich ganz glücklich mit der, so wo es sich gerade hin entwickelt. Also ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann darf das auch in der Richtung, wenn es sich so weiterentwickelt, darf das auch in 5 Jahren noch so sein.
Max hat uns heute noch, um ein bisschen indonesische Vibes in die Sendung zu bringen, Musik mitgebracht. Was hören wir denn jetzt, Max?
Genau, ich habe einmal von Lace Budak, das ist Hip-Hop. Ich dachte mir, es wäre einfach cool, mal ein bisschen was anderes zu hören, so als vielleicht irgendwie Anklung und so diese klassischen Instrumente, die man sich vorstellt, sondern einfach ein bisschen was Moderneres.
Was
irgendwie.
Ist Anklung?
Anklung, das sind, oh Gott, schwer nachzumachen, aber das sind so, ist ein Holzinstrument, wird so ein bisschen wie so ein Glockenspiel gespielt, klingt aber ganz anders und das ist so das, was man irgendwie dann in Bali im Touri-Café irgendwie hört und was so sich Leute wahrscheinlich auch unter indonesischer Musik, wenn sie da eine Vorstellung zu haben und genau, und ich fand es einfach ganz cool, auch mal zu sehen, dass es irgendwie natürlich in Jakarta auch eine Breakdance-Szene gibt und eine Hip-Hop-Szene und eine Kunsthochschule mit unglaublich vielen verschiedenen Richtungen. Das zweite ist Tam Tam Boku von den White Shoes and the Couples Company, heißt die Band, genau. Und da habe ich eine persönliche Beziehung zu, weil mir die eine Freundin empfohlen hat, als ich nach Jakarta gekommen bin. Und dann viele Freunde an so einer Kunsthochschule eben in Jakarta hatte und da viel Zeit verbracht habe und dann irgendwie die da auch kennengelernt habe. Und das ist so eine der, wie ich finde, schönsten, coolsten indonesischen jungen Bands, so Indie-Bands. Genau, Tam Tam Buku.
Wir hören jetzt ein bisschen in Musik aus Indonesien. Verabschieden uns. Max, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns warst. Und diese Sendung gibt es wie immer zum Nachhören unter www.domradio-sternzeit.de. Tschüss.
Tschüss.